Liebe Laura, herzlich willkommen im Podcast von uns ehrlich. Schön, dass du da bist. Wir sprechen heute über ein wahnsinnig brisantes und aktuelles Thema, obwohl es gar nicht so aktuell ist, nämlich über Hunde aus Rumänien. Denn du lebst vor Ort in Rumänien, du bist Tierheimleiterin und hast eine Tierschutzorga, einen Tierschutzverein. Ja. Aber du stellst sie am besten gleich selber vor. Das heißt, wir sprechen heute oder ich spreche heute mit jemandem, der wirklich vor Ort lebt, der nicht nur über etwas spricht, was man mal gehört hat, sondern der wirklich dort lebt, wo die Probleme sind. Von daher herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Wer bist du und was machst du hier in dem Podcast? Du darfst dich jetzt vorstellen, liebe Laura.
Ja, also danke, dass ich hier sein darf. Wer bin ich? Ja, also ich bin eben Laura. Ich komme aus Luxemburg ursprünglich und ich wohne jetzt seit 5 Jahren in Rumänien. Das Ganze hat eigentlich angefangen, damals hatte ich einen Hund aus Rumänien adoptiert. Das war vor etwa 8 Jahren, glaube ich. Und genau, ich habe sie aus Rumänien adoptiert. Damals war ich dann so ein bisschen in Kontakt mit der Rumänin hier, die Tierschützerin. Und je mehr ich von ihr gesehen habe, desto mehr wollte ich irgendwo helfen. Und dann habe ich angefangen, Hunde zu posten zur Adoption. Und einfach nur so, die sind da im Tierheim, vielleicht will ja jemand. Also es war jetzt gar nicht professionell oder so. Und dann haben sich auch ein paar Leute gemeldet. Dann habe ich so ein bisschen wie Vermittlungshilfe gemacht, würde ich jetzt mal so sagen. Und dann habe ich mir aber schnell gedacht, okay, bevor ich jetzt hier einfach anfange, irgendwem zu helfen, wo ich noch nie gesehen habe, fahre ich lieber selbst einmal hin und schaue mir das vor Ort an, um sicher zu sein, dass das auch wirklich was Seriöses ist und nicht irgend so ein illegaler Handel halt. Und dann bin ich ins Flugzeug gestiegen und bin hier in Rumänien angekommen und habe das Tierheim gesehen und ab dem Moment, also ich glaube, bei allen Tierschützern ist es das Gleiche, wenn man das einmal gesehen hat, dann kann man nicht mehr anders als zu helfen. Und so war es bei mir halt damals auch. Und dann habe ich ein bisschen in Luxemburg angefangen. Also das war eigentlich so der Zeitraum dann auch, wo ich angefangen habe, den Verein zu gründen. Und habe ein bisschen aus Luxemburg aus vermittelt. War dann auch selbst zwei Jahre lang Pflegestelle für sehr viele Pflegehunde. Und dann habe ich mir eben gedacht, ich will es gerne vor Ort, irgendetwas vor Ort machen. Damals hatte ich einen Camper, habe meine Sachen gepackt und bin mit dem Camper hergefahren. Und ja, bin dann hier hängen geblieben sozusagen. Und der Verein damals, als ich ihn gegründet habe, war es halt quasi nur ein Verein, der ein Tierheim unterstützt. Und mit der Zeit war es dann, als ich hier war, war es wirklich immer mehr diese Hand in Hand mit dem unserem aktuellen auch noch Tierheimleiter, der damals schon ein Tierheim quasi hatte, aber auf eigene Kosten. Also es war eher so, er hat immer mal Hunde gefunden, hat sie mitgenommen und das waren dann seine Hunde. Und irgendwann hatte er halt 80 Hunde und hat dann eben angefangen zu verstehen, dass er nicht alle behalten kann, die er findet. Und hat eben angefangen zu vermitteln. Und das war quasi auch der gleiche Zeitraum, als ich ihn kennengelernt habe. Und irgendwann war es dann so unser Tierheim. Und heutzutage ist es dann wirklich auch das Tierheim vom Verein sozusagen.
Wie heißt euer Verein?
Das Schwarze Schaf.
Das Schwarze Schaf. Das heißt, ihr habt einen Tierschutzverein, der heißt das Schwarze Schaf. Und ihr habt ein Tierheim, was dem Tierschutzverein angehört, wo du die Tierheimleiterin bist, richtig?
Ich bin nicht selbst die Tierheimleiterin. Ah, okay. Also ich habe einen Arbeitskollege, er ist der Tierheimleiter. Ich bin eher, würde ich dann sagen, die Vereinsleiterin vielleicht so.
Vereinsleiterin, okay, alles klar.
Ja.
Gut. Und wie viele Hunde passen in euer Tierheim? Wie viele Hunde nehmt ihr auf? Wie viele Hunde leben bei euch?
Wir haben aktuell um die 100 Hunde und das ist auch das, was reinpasst. Also wir sind aktuell voll.
Okay. Wie sieht das so klassisch aus, wenn ihr sagt, ihr habt 100 Plätze für Hunde? Was für Hunde kommen zu euch? Welche Hunde kommen zu euch? Ich denke, dass viele bereits die Dokumentation von Nathan geguckt haben, von den Tötungsstationen und wahrscheinlich jetzt auch ein Bild haben, ja okay, das sind alles Hunde aus Tötungsstationen. Welche Hunde kommen zu euch? Sind das Hunde aus Tötungsstationen? Sind das Hunde, die ihr findet? Sind das Privatabgaben? Erzähl.
Ja, also die meisten Hunde sind Hunde, die wir tatsächlich selbst finden. Und ich werde dann auch oft gefragt, ah, was sucht ihr die dann? Nein, also wir müssen die auch gar nicht suchen. In Rumänien gibt es genug Hunde auf der Straße, die man ohne zu suchen findet. Sodass es ja meistens halt Hunde sind, die wir finden, entweder Welpen oder ausgesetzte Hunde. Man erkennt halt auch sofort, wenn ein Hund frisch ausgesetzt ist. Es sind halt meistens die Hunde, die nicht aufpassen auf den Straßenverkehr, die Hunde, die nicht richtig wissen, wo sie hin sollen. Und die Hunde, die, wenn man stehen bleibt und einmal, dann kommen sie sofort angerannt und wirklich so nach dem Motto so, ja, endlich jemand, der da ist, der mit mir spricht, der mir hilft.
Das heißt, es sind auch wirklich Hunde, die draußen gar nicht überleben würden, weil jetzt ja so eine Gegenfrage kommen würde, wie, warum sammelt ihr denn die Hunde ein? Die können doch einfach auch draußen leben. Also ich denke mir immer so, wenn mein Couch-Potato hier Harper, ich habe einen Labrador, der würde draußen elendig zugrunde gehen. Also ernsthaft, der würde das überhaupt nicht hinkriegen. Der würde vor jedes Auto laufen, der würde sich nichts zu essen organisieren können, gar nichts.
Ja.
Also der würde nichts, die würde einfach nichts hinkriegen, was ja auch durchaus sinnvoll ist. Ja, weil ich einen Hund habe, der hat keine Angst vor Autos, der hat keine Angst vor Menschen, der ist sehr zutraulich und das will ich ja auch theoretisch so. Ne?
Ja.
Aber als Straßenhund wäre das Todesurteil.
Ja.
Also die wird wahrscheinlich keinen Tag draußen, ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, überleben.
Ja.
So, das heißt, faktisch sprechen wir über die Hunde, die eine ganz, ganz geringe Überlebenschance draußen hätten, die, wenn ihr nicht helfen würdet, richtig?
Genau, ja. Und Welpen halt generell immer, selbst wenn, also sagen wir mal, Welpen mit einer scheuen Mutter auf der Straße. Mhm. Wir haben uns dazu entschieden, trotzdem die Welpen mitzunehmen, weil aus zwei Gründen. Erstens, es gibt tatsächlich hier in Rumänien eben viele Straßenhunde, also die jahrzehntelang oder also wo halt die Generationen davor auf der Straße gelebt haben, die immun gegen Babesiosis sind. Und das würde ich auch sagen, also ich glaube, so jeder Straßenhund, der hier schon jahrelang rumläuft, ist immun gegen Babesiosis, weil leider ist Babesiosis hier so extrem häufig. Also jeder Hund, der nicht immun ist, stirbt. Der überlebt hier kein Jahr.
Kannst du das ganz kurz erklären, was es ist für Menschen, die nicht wissen, was das ist?
Ja, sorry. Ja.
Alles gut.
Es ist eigentlich eine Krankheit, die über Zecken übertragen wird. Und es ist eine Krankheit, die auch extrem akut ist, die roten Blutkörperchen tötet. Und meistens, wenn sie von einer Zecke gebissen werden, die Babesiosis überträgt, dann überleben sie maximal 2 Wochen. Also meistens nicht mal. Und es ist, ja, sie hören dann, also kriegen dann Fieber, hören auf zu fressen und genau. Und es ist auch ein sehr schmerzhafter Tod, sagen wir es mal so. Und genau, aus diesem Grund eben, die erwachsenen Hunde, die hier ewig lange, viele Generationen wohnen, die sind größtenteils, viele davon sind immun. Aber die Welpen sind nicht unbedingt immun. Und also wir haben schon öfters auch dann diese Welpen von scheuen Müttern genommen, die dann an Babesiosis erkrankt sind und die dann gestorben wären, wenn wir sie nicht genommen hätten. Und man kann es eben, Gott sei Dank, kann man es behandeln. Und das ist Grund Nummer 1 und Grund Nummer 2. Natürlich, wenn es ein Welpe ist und es ist ein Weibchen, irgendwann wird es ein scheuer erwachsener Hund und dann hat man wieder einen Hund mehr, der sich vermehrt. Also das heißt, wir machen es schon, dass wir Mütter mit ihren Welpen einfangen, die Mütter kastrieren, wieder raussetzen, aber die Welpen behalten wir.
Okay, und das ist ja auch eigentlich das Ziel, in Anführungsstrichen das Ziel. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Ich bin nur die Person, die Fragen stellt. Ich bin in dem Thema nicht zu 100% zu Hause, weil das nicht mein Hauptjob ist. Das Ziel ist ja eigentlich, dass wir eine super gute Kastrationsstrategie fahren, gerade im Ausland, damit Hunde, die draußen leben können, die eine Überlebenschance draußen haben und keinem was tun, in Anführungsstrichen. Ne? Also na klar, wenn Hunde frei leben und sie stellen eine Gefahr für Menschen dar, haben wir das nächste Problem. Aber wenn ein Hund draußen lebt und er keinen, in Anführungsstrichen, belästigt, stört und irgendwie zu einer Gefahr wird und er kastriert wird, wäre das ja im Endeffekt das, was man anstrebt. Also eine gute Kastrationsstrategie, sodass Hunde im Endeffekt nicht sich vermehren können, sodass man eine Überpopulation im Endeffekt hat, wo man nicht mehr Herr drüber wird.
Ja.
Richtig?
Ja, auf jeden Fall. Also Kastration ist auf jeden Fall quasi das Nummer-eins-Thema. Es ist natürlich immer, so schwer, wo zieht man die Grenze? Also das Problem ist beispielsweise, wenn ich jetzt zu den Leuten in den Garten gehe und da hängt ein Hund an der Kette, an einer 1-Meter-Kette und steht in seinem eigenen Kot und hat nur grünes Restwasser im Napf, sage ich dann, okay, ich kastriere den und ich gebe ihn wieder zurück. Oder kastriere ich ihn und ich nehme ihn mit. Also es ist natürlich immer aus der Ferne sehr einfach zu sagen, ja, man kastriert und das ist das Einzige, was man tut. Und dann gibt man die Hunde wieder zurück, sag ich mal. Aber wenn man es vor Ort sieht, ist es halt viel komplexer. Und oft kastrieren und nicht aufnehmen ist selten eine Option. Also wirklich nur bei Straßenhunden, wo man weiß, da wo sie leben, stören sie auch niemanden und da kommen auch keine Hundefänger und die leben schon jahrelang da oder halt manchmal gibt es auch ein paar Straßenhunde, die leben im Dorf und die sind von jedem akzeptiert, dass die da einfach dann rumliegen und die auch wirklich dann, also meistens fett gefüttert sind und auch ja gar nicht zu Leuten gehen und so, okay, die kann man natürlich da lassen, wo sie sind, aber trotzdem sind das eher Ausnahmen, leider.
Ja, und ich glaube, das ist ein ganz großes Thema. Man kann da immer schön drüber reden. Ne? Man kann hier im Warmen in seinem Sessel sitzen, wie ich es gerade tue, und drüber philosophieren, wie toll so eine Kastrationsgeschichte doch wäre. Aber ich glaube, wenn man die Scheiße vor Ort sieht, das meine ich ernsthaft, ne? wenn man wirklich dieses Leid und diese Not vor Ort sieht, du hast ein anderes Denken. Und das ist genau das, was du gerade angesprochen hast. Ich glaube, also wir leben ja im Hundeparadies in Deutschland. Also ich weiß nicht, welche Länder es noch gibt, natürlich einige, ne, gerade USA, England, vermutlich jetzt mal, ich bin da jetzt nicht so firm, aber ich sehe jetzt einfach mal auf Deutschland. Ich sehe, wie viel Geld Menschen haben für ihre Tiere zum Teil, zum Großteil. Was für einen Stellenwert ein Hund in Deutschland hat. Ich finde das schön und gut. Wir haben Gesetze, wir leben im Luxus, was Hunde angeht, so. Es stellt sich gar nicht die Frage, dass hier ein Hund an einer 1-Meter-Kette in seiner Scheiße steht und grünes Wasser zu trinken. Die Frage stellt sich nicht, weil wir Gesetze haben. Macht das jemand? Ja. Und es sieht der Nachbar, das wird nicht lange toleriert. Da wird man gefragt, was ist das denn? Also da müssen wir mal hier das Veterinäramt informieren und die werden ganz schnell hellhörig und sprechen davor und gucken sich die Situation an. So, das heißt, wir haben die Situation nicht in Rumänien. Das heißt, wir haben auch nochmal eine ganz andere Haltung dem Hund gegenüber. Jetzt stelle ich mir vor, dass ich mit dem Wissen, was ich habe, wie ich mit Hunden zusammenlebe, nach Rumänien gehe, mir das ja angucke und denke, so, das kann doch nicht wahr sein. Das kann ich gar nicht so mit meinem Herz und auch mit meinem Wissen vereinbaren, was ich da so sehe. Und da stoßen, glaube ich, Welten aufeinander. Und dass man dann nicht sagt, ja, der Hund geht wieder zurück, auch obwohl er kastriert ist, an die 1-Meter-Kette, dann hat er das beschissenste Leben, was er nur leben kann.
Ja.
Also ich glaube, dass es immer so leicht gesagt ist.
Mhm.
Ja.
Ja.
Von uns, und das beziehe ich mich mit ein, hier aus meinem warmen Büro.
Ja.
Ja. Es ist immer schön gesagt und leicht gesagt, aber wenn man vor Ort ist und das dann sieht, dann hat man auf einmal ein anderes Denken und denkst du, nee, es geht so nicht.
Ja.
Und ich glaube, da stoßen auch Welten oder prallen Welten aufeinander von Menschen, die hier vor Ort Hunde trainieren und Menschen, die wie du vor Ort Hunde aus der Scheiße ziehen.
Ja.
Und aus den widrigsten und widerlichsten Situationen, von denen ich mir überhaupt keine, von denen, die ich noch nicht mal gesehen habe in meinem Leben. So. Und von daher halte ich persönlich, für mich persönlich, halte ich ganz meine Füße ganz still und ich höre ganz viel zu und habe ganz wenig eigene Meinung dazu, weil ich mir das überhaupt nicht anmaßen kann. Weil ich war noch nie in Rumänien, ich habe kein Shelter von innen gesehen. Ich höre mir das an und denke, krass, größter Respekt davor, was ihr für Arbeit da leistet. Und ich betreue die Hunde vor Ort. Für mich ist einfach nur wichtig zu verstehen, so aus Trainersicht, was hat der Hund erlebt? Wie sieht das vor Ort aus? Von daher auch, ich muss unbedingt dieses Jahr noch nach Rumänien fliegen. Ich will es sehen. So, ich komme halt ursprünglich aus der Pflege. Ja. Und ich habe immer gesagt, ich muss alles sehen. Also ich habe gesagt, ich war dann irgendwann Lehrerin und ich habe meinen Schülern immer gesagt, ey, ihr müsst euch alles angucken. So, ich habe halt Altenheime gesehen. Ich wusste, wie das in Psychiatrien ist, weil ich in Psychiatrien gearbeitet habe. Ich wusste, wie das ist im Akutkrankenhaus. Ich habe alle Prozesse verstanden und habe einfach überall alles gesehen und wusste, was passiert wo, wie sehen die Prozesse aus, wo kommt es zu Problemen, warum arbeiten Krankenhäuser und Altenheime so bekloppt zusammen, wo kommt es da, warum bin ich sauer aufs Krankenhaus, ja, wenn ich um 8 Uhr morgens im Altenheim den Patienten zurückbekomme. So, das hat mich wahnsinnig gemacht und darum wollte ich überall arbeiten, habe alles verstanden und dann habe ich verstanden, warum alle nicht miteinander arbeiten können. Und dann bin ich irgendwann rausgekommen aus dem System. Nein, aber das ist genau das im Tierschutz. Ne? Also für mich persönlich muss es halt rundlaufen. Die Trainer müssen verstehen, wie die Situation vor Ort ist. Die Tierheime müssen verstehen, welche Probleme haben Trainer eigentlich vor Ort. Und da hören Feedbackketten ganz häufig auf. Und mein ganz großer Wunsch ist halt, dass man das System versteht und guckt, wo hakt es. Weil ich glaube, nur so können wir guten Tierschutz betreiben. Weil es niemandem damit geholfen ist, wenn wir die krass ängstlichsten Hunde nach Berlin-Mitte packen und ich als Trainer sage, scheiß die Wand an.
Ja.
Hui. Wie kriegen wir das denn jetzt gefixt? So, das geht halt auf Kosten des Hundes. Das heißt, ich glaube, so dass mein persönlich größtes Credo ist, jeder muss jedem zuhören. Wir müssen da super Feedbackschleifen schaffen und wir müssen guten Tierschutz schaffen. Und der fängt halt nicht damit an, dass man einfach random Hunde rettet.
Ja.
Ne? Weil Rettung heißt nicht, ich hole einen Hund hier hin und der hat ein gutes Leben, in Anführungsstrichen, das wäre das Beste, was passieren kann. Aber für viele Hunde ist das Leben, was wir uns anstreben in Mehrfamilienhäusern, in kleinsten Gebieten halt nicht das Leben, was sie sich vorstellen würden. Und sie leiden halt darunter und da müssen wir halt drüber sprechen oder generell gucken. Jetzt drifte ich ab, wir haben darüber gesprochen, dass ihr, also welche Hunde kommen zu euch. Das heißt, ihr habt Hunde bei euch im Shelter, sag ich schon, im Tierheim. Obwohl Shelter ist eigentlich das richtige Wort, ne?
Ja.
Shelter ist unter Shelter? Ja, ist ein Shelter, ne?
Ja, Shelter ist das.
Aber es ist ein privat geführter Shelter, ne? Genau, also es ist kein öffentlicher, es ist ein privat geführter Shelter. Das heißt, zu euch kommen Hunde, ganz klassisch, die Welpen, die auf der Straße gefunden wurden, Hunde, die ausgesetzt wurden, also Familienhunde, die ausgesetzt wurden.
Ja.
Die aber häufig auch, sag mal so, die nicht die beste Sozialisation hatten. Also im Sinne von, die sind an der Kette gehalten worden. Hunde, die aus privaten Gründen bei euch abgesetzt werden?
Genau, ja. Und dann auch arbeiten wir halt eng mit der Polizei und der Gemeinde zusammen und regelmäßig, also unsere Polizei hat auch selbst ein Tierheim, also aber auch keine Tötung, also auch privat, sagen wir mal, die von der Polizei, sie liebt Tiere selbst und sie hat sich quasi selbst dafür eingesetzt. Und aber manchmal, wenn sie Hunde haben, die sie bei sich nicht unterbringen können, dann nehmen wir die Hunde eben auf. Genau. Und ich würde gerne, wenn es okay ist, würde ich gerne kurz auch was sagen zu dem, was du jetzt meintest, dass die Hunde nicht so gut sozialisiert sind, oft die quasi aus Familien kommen. Oder wäre es jetzt nicht der Zeitpunkt und es wäre besser?
Doch, sprich, nein. Okay. Um Gottes Willen.
Okay, ich wollte nämlich dazu sagen, dass tatsächlich, würde ich trotzdem sagen, die einfachsten Hunde, die wir im Tierheim haben, das sind die, die aus den Familien kommen. Egal, ob sie an der Kette hingen oder ob sie schlecht behandelt wurden oder sogar geschlagen wurden oder so. Das sind trotzdem die Hunde, die es kennen, mit dem Mensch zusammenzuleben.
Ja,
das sind die Hunde, die auch zwischendurch, vor allem als sie Welpen waren, vermutlich Liebe bekommen haben. Und das ist ja, die Welpenprägezeit ist ja die wichtigste Zeit. Und im Vergleich zu erstens wild geborenen Hunden, die es einfach in der Genetik drin haben, scheu zu sein und dem Menschen nicht zu vertrauen. Oder im Vergleich zu Welpen, die ins Tierheim kommen und im Tierheim aufwachsen, wo leider sie wirklich dann nur Gebell, nur Stress, die Arbeiter gehen nur rein zum Putzen, dann sollen die Hunde aus den Füßen raus. Also die Arbeiter gehen nicht rein, kuscheln zuerst 5 Minuten und dann erst putzen sie. Sie gehen rein und putzen und dann sollen die Hunde weg. So, und das heißt eigentlich, also ich gehe natürlich rein und sozialisiere die Hunde so gut ich kann, aber es ist trotzdem, also mir fällt das einfach auf, Welpen, die im Tierheim aufwachsen, sind scheuer oder werden scheuer als ein erwachsener Hund, der an der Kette hing oder so.
Ja, definitiv. Ich habe nur, wenn ich, das meine ich, ne, so Sozialisation bedeutet für mich auch, man geht mit den Hunden irgendwo hin, man baut das halt auf, so, ich habe halt ein ganz anderes Bild von Sozialisation als zum Beispiel jemand, also der vermutlich sich einen Hund ins Leben holt, der für die Hofbewachung da ist. So, ne? Also ja. Das ist ja, ich glaube, da fängt es ja schon an. So, wenn ich über Sozialisation spreche, meine ich, wir machen so ein bisschen Denkentraining, wir gehen mit in die Stadt, zeigen denen das Leben, gehen mit ins Restaurant. Aber das ist ja nicht das, was unter Sozialisation in Anführungsstrichen, glaube ich, oder ist das auch Standard in Rumänien? Nee, oder?
Nein, überhaupt nicht.
Okay,
nein.
Das Zusammenleben ist halt ein anderes.
Ja.
Darum meine ich so, dass... Aber das sind halt so auch die Maßstäbe, die viele haben hier vor Ort. Die sagen, ich will einen Hund haben, aber der soll überall mit hinkommen. Wir gehen gerade so ein bisschen in die Richtung, dass wir uns so kleine Roboter heranzüchten, die uns einfach überall begleiten in der menschlichen Welt, was ja total schwachsinnig ist. Aber so, wenn ich halt einen Hund mir ins Leben hole, der das gar nicht kennt und ich den mir einfach mit ins Restaurant, dann kann das gut gehen. Das kann aber auch voll in die Hose gehen, so nach dem Motto, das meine ich halt mit Sozialisation. Aber ich finde auch das nochmal so ganz, ganz wichtig. Was meinen wir eigentlich mit den Wörtern, die wir benutzen? So, ja, du hast dein Bild, ne, im Sinne von, ja doch, die haben Menschenkontakt und ich bin schon gleich so, der kommt ins Restaurant, der will Umweltgewöhnung, fährt mit U-Bahn, fährt mit S-Bahn, so. Aber das ist halt das, was Hunde teilweise hier erwartet. So. Ja. Und das ist halt eine komplett verschiedene Welt. Das ist vergleichbar mit, ich spreche über, weiß ich nicht, das sind zwei unterschiedliche Planeten teilweise. Ne? Ja, und das ist halt auch das, was die Hunde dann hier erleben. Das sind dann unsere, ich nenne es einfach deutschen Ansprüche an Hunde. Ich ziehe es nur auf Deutschland jetzt. Und dann die Fähigkeiten, die sie mitbringen. So nach dem Motto, ich habe also Autos schon mal gesehen, aber jetzt soll ich in ein Auto steigen und damit fahren. Ne? Ja. Und das sind halt krasse Erwartungen, die wir an unsere Hunde haben. Wir haben diese Woche ein Webinar dazu, auch was so Erwartungen angeht, an Tierschutzhunde und Hunde, die zu uns kommen. Und das ist ganz viel bei uns im Kopf drin, was wir da eigentlich verändern müssen. Und ich glaube auch da nochmal so, besteht auf beiden Seiten echt nochmal so Kommunikationsbedarf. Was sind denn teilweise die Erwartungen von Menschen hier vor Ort an die Hunde? Und ich glaube, da würden einige Menschen bei euch mit den Ohren schlackern und sagen so, Alter, was soll die machen? Das ist doch keine, also wie soll das, ne? Also
das ist absolut, absolut. Und das ist auch etwas, wo ich sage, ich würde mal sagen, das ist vielleicht ein Vorteil von unserem Verein, dass ich ja aus Luxemburg komme. Und ich komme ja aus diesem Hundeparadies, sage ich mal, wo man all diese Ansprüche an den Hund hat. Und wenn ich dann hier in Rumänien bin, sehe ich sag mal, ein Hund, wo ich dann hingehe und der freundlich zu mir kommt, aber geduckt. Da sehe ich ja dann in seiner Körpersprache, okay, er ist freundlich, aber unterwürfig. Kann ich mir vorstellen, wenn der durch eine Stadt spaziert, total überfordert. So, aber ein Rumänen, beispielsweise, diese Diskussion habe ich oft auch mit meinem Kollegen, er sieht nur, ja, der ist doch freundlich. Er kommt ja zu mir und ich kann ihn ja streichen. Ist doch freundlich. Was ist das Problem mit diesem Hund? Und es gibt ja auch kein Problem. Also es ist ja auch ein super freundlicher Hund. Aber es geht halt einfach darum, er hat nicht mal er kann sich das gar nicht vorstellen. Und das habe ich so oft mit ihm, dass er sagt, ja, warum kriegen wir diesen Hund nicht vermittelt? Ist doch ein toller Hund. Und dann, ja, aber, keine Ahnung, es reicht ja schon Welt halt, wenn Fremde kommen oder so. Und das ist ja schon in Deutschland ein Problem. Und seine Antwort ist dann, ist halt ein Hund. Ist ja normal, dass er bellt. So.
Ja, das ist ein riesengroßes Problem. Ne? Weil ich lebe jetzt nicht in einem Mehrfamilienhaus, ne? Aber wenn du in einem Mehrfamilienhaus wohnst und der Hund die ganze Zeit bellt, dann wird das zum Problem. Das heißt, in welche Gebiete holen wir Hunde rein, also in welche Lebenssituation, wohin vermitteln wir sie und so weiter. Das ist ja eigentlich gar nicht so komplex, aber es wird halt immer komplexer, weil wir immer mehr Hunde haben. Ich habe letztens mal geguckt, so die Statistiken. 2013 hatten wir, glaube ich, irgendwie 4,5 Millionen Hunde in Deutschland. Wir sind jetzt bei irgendwie 11 oder sowas. Schlag mich tot. Irgendwie so circa, das ist halt krass, ne? Wie das steigt, die Hundehaltung. Ja. Und natürlich haben wir mehr Hunde in Tierheimen, so, weil es einfach mehr Hunde gibt.
Ja.
Aber die Tierheimplätze haben sich, glaube ich, nicht groß verdoppelt oder verdreifacht. Ne?
Ja.
Das ist halt ein riesengroßes Problem. So. Und natürlich haben wir immer mehr Hunde aus dem Ausland. Wenn die schlecht vermittelt sind, in Anführungsstrichen, und in falschen Lebenssettings leben, dann machen sie Probleme. Ich kenne aber auch genauso viele Hunde, die ganz, ganz toll sich anpassen können. So, ich sehe halt immer nur die Probleme. So, das ist ja klar. Ja. Zu mir kommen halt nicht die Hunde, die sich gut adaptieren. Zu mir kommen die Hunde am laufenden Band, die starke Probleme haben oder halt die auch nicht so starke Probleme haben, aber wo die Menschen sagen, das ist problematisch in dem Lebensumfeld, in dem ich lebe. So, ich sehe halt auch nur die Schattenseiten und nie die Sonnenseite. So, mhm. ne? Und von daher bin ich halt auch überhaupt nicht, ich bin halt so krass beeinflusst durch die ganzen Probleme, dass ich die Dinge natürlich auch nochmal anders sehe als jemand, der nur die tollen Vermittlungen sieht und sagt, ey, das Kleid hat sich so gut gemacht und er kann so gut da. So. Ich würde das viel gerne häufiger sehen, aber sehe ich halt nicht. Ich sehe aber auch nur die ganzen kranken Zuchthunde teilweise im Training. So, ne? Sehe ich auch. Ne? Es sind halt auch ganz wenig gesunde Hunde, die von guten Züchtern kommen, in Anführungsstrichen guten Züchtern kommen, sondern ich sehe halt auch massive Probleme in der Zucht und sage, boah, das geht nicht so, was da gemacht wird. So, ich sehe halt immer nur die Probleme als Trainer. Ich sehe nie die guten Sachen. Von daher bin ich natürlich komplett beeinflusst in dem, was ich denke, in Anführungsstrichen, und muss da mich immer wieder relativieren und sagen, hey, du siehst den ganzen Tag nur die Probleme. Auf beiden Seiten, Tierschutz und Zucht. Du hast nie die schönen Sachen, die du siehst. Weil die Menschen kommen ja nicht in mein Training. Sie sagen, warum soll ich dafür Geld ausgeben? Ich habe keine Probleme. Ne? Ja. Okay, das heißt, ihr habt ganz selten Hunde aus Tötungsstationen. Also vielleicht für die Menschen, die noch nicht so viel damit bekommen haben, was ist eine Tötungsstation? Vielleicht kannst du so einen kleinen, brauchst jetzt nicht eben wieder einen langen Vortrag überhalten, aber was sind die Probleme, die ihr in Rumänien habt mit den Tötungsstationen?
Also ich lache, weil ich so kurz sagen, was die Probleme sind, okay?
Nein, du kannst es auch länger sagen, aber vielleicht kannst du einfach mal kurz einen Abriss machen, weil wir haben jetzt ja über ganz klassische Situationen gesprochen, die wir in Deutschland auch haben. Privatleute geben ihre Hunde ab, Hunde werden irgendwo ausgesetzt, ja, nicht so häufig wie bei uns, ne? Aber das... Wir haben ja keine Tötungsstation. Also, ihr habt Tötungsstationen in Rumänien. Was ist das und warum nimmt ihr so wenig Hunde davon auf? Oder?
Ja.
Ne? Ja. Erzähl ganz kurz, was sind Tötungsstationen und warum sind sie ein Problem?
Ja, also das Ding mit den Tötungsstationen ist halt, es sind eigentlich, wie sagt man das, Public Shelters, öffentliche Tierheime eigentlich, wo eben die arbeiten halt mit der Gemeinde zusammen und jedes Mal, wenn die Gemeinde einen Hund gemeldet bekommt, der da nicht mehr bleiben darf, weil er beispielsweise jemanden gebissen hat oder, keine Ahnung, irgendwen stört, dann ruft die Gemeinde eben die Hundefänger. Die Hundefänger gehen hin, fangen die Hunde ein und bringen sie eben in dieses öffentliche Tierheim. Das Problem ist natürlich, so viele Hunde, wie es hier in Rumänien gibt, kann man sich ja vorstellen, wie viele Anrufe pro Tag reinkommen, weil diese öffentlichen Tierheime, die arbeiten jetzt nicht mit einer kleinen Gemeinde zusammen. Also die arbeiten halt mit großen, mehreren Gemeinden zusammen. Und dann kann man sich ja vorstellen, wie viele Hunde die ganze Zeit reinkriegen jeden Tag und wie schnell diese Tierheime voll sind. Und aus diesem Grund werden, wenn die Tierheime voll sind, die Hunde eingeschläfert. Also das heißt, beispielsweise dieses Einschläfern, Stoppen ist gar nicht so, das ist wieder so dieses, ja, in einer Idealwelt natürlich, in einer, in der realistischen Welt, was dann? Was dann, wenn die Tierheime voll sind? Dann stopfen wir einfach mehr und mehr und mehr und mehr Hunde rein. Also das ist ja auch nicht wirklich umsetzbar so. Genau, und aus diesem Grund würden die Hunde dann eigentlich offiziell nach 2 Wochen haben sie quasi das Go, eingeschläfert zu werden. Leider ist es nun aber so, die Leute, die das machen, sind natürlich auch keine Hundeliebhaber, sonst würden sie es nicht machen. Und ja, so dass es dann leider, um Geld zu sparen, werden die Hunde nicht eingeschläfert, sondern kriegen einfach kein Futter. Oder wenn man genug Hunde in einen Zwinger packt, dann töten sie sich eh gegenseitig. Oder werden ohne, wie nennt man das, Anästhesie, halt dann eingeschläfert, sodass sie halt diese ganzen Schmerzen spüren. Also das ist eigentlich, das Problem ist, die Leute, die das führen, haben natürlich absolut kein Herz für Tiere. Meiner Meinung nach wahrscheinlich auch gar kein Herz, aber auf jeden Fall nicht für Tiere. Und so, dass es halt total brutal ist, diese ganzen Tötungsstationen. Natürlich abgesehen davon, dass auch ein freundlicher Hund es nicht verdient, eingeschläfert zu werden. Aber das ist, wie gesagt, dann also kein Hund verdient es, so oder so eingeschläfert zu werden. Aber halt in der Umsetzung ist es gar nicht so einfach. Weil wo kommen die Hunde dann hin oder wie soll es dann aussehen?
Das Problem ist ja, dass die Hundefänger Geld dafür kriegen, wenn sie Hunde einfangen und sie da abliefern, ne? Dann kriegen die Geld dafür, richtig?
Ja, genau.
Ja, genau. Das heißt, ich verweise nur auf die Dokumentation von Nathan, die gerade bei Join läuft. Da ist ein ganzes System dahinter, hinter diesem ganzen Hundefänger-Ding, sodass auch aus Privathaushalten Hunde quasi geholt werden, ne? Also im Sinne von, zahl mir das Geld, ja, wenn sie das Geld nicht haben, nehme ich deinen Hund mit.
Oh, okay.
Und so weiter und so fort. Ne? Also wirklich, guckt euch das einfach an, das ist echt krass. Aber guckt es euch an. Fakt ist, wenn Hunde ins öffentliche Tierheim, also in die öffentlichen Shelter kommen, hat man sie 2 Wochen da. Das heißt, sollte dein Hund in Rumänien theoretisch entlaufen, sind die ja alle geschippt in der Regel, ne? Also sollten sie wahrscheinlich auch sein.
Sollten sie,
in der Theorie.
Ja.
So, das heißt, aber wenn dein Hund entläuft, rufst du im öffentlichen Shelter an, sagst, ist da mein, weiß ich nicht, ist da mein brauner Labrador und mit der und der Nummer. Ja, dann kannst du ihn abholen. Wenn du ihn nach 2 Wochen nicht abholst, ist das Go da, dass er getötet werden darf.
Ja.
Theoretisch.
Ja.
Genau, okay. Das heißt, Punkt. Ist krass. Die Tötung läuft natürlich nicht so ab, wie du gerade schon gesagt hast, nicht nach irgendwelchen ethischen und fachtierärztlichen Richtlinien. Anästhesien ohne, also Quatsch, Einschläferung ohne Anästhesie ist Folter. Die Hunde werden nicht gefüttert teilweise oder auch auf andere bestialische Art und Weise. Ich habe da eben auch teilweise Frostschutzmittel und so weiter und so fort in der Reportage gesehen.
Ja.
Also wirklich, die werden bestialisch umgebracht, die Hunde. Also wirklich widerlich. So, und das ist halt ein absolutes No-Go. Das heißt, wir haben ein globales Problem. Ne? Also wir haben nicht ein Problem, was mit einer Sache gelöst werden kann. Das ist multifaktoriell. Es hat mehrere Gründe, warum die Probleme da sind. Und wie du schon gesagt hast, es ist nicht mit dieser einen Sache, wir kastrieren alle Hunde, wahrscheinlich getan. Man muss auf mehreren Ebenen gucken, dass der Tierschutz sich auch verändert im Sinne von, dass natürlich auch, es gibt ja durchaus auch Statistiken, je mehr Wohlstand ein Land hat, desto besser ist der Tierschutz, ist natürlich auch klar.
Mhm.
Ne? Je ärmer das Land ist, desto weniger Tierschutz ist da. So, das ist ja auch logisch, wenn ich selber kaum überleben kann, weil ich keine Kohle habe. Wenn ich in widrigsten Umständen lebe und wenn ich mir angucke, wie teilweise die Leute da leben selber.
Ja.
So, das ist ja für mich ja gar nicht denkbar in meinem Haus, in meinem Wohlstand, den ich habe. So, natürlich habe ich, wenn ich in meiner Hütte lebe, wo keine Heizung ist, wo ich mit Feuer heize, ja, da denke ich nicht daran, eine Tierschutzkrankenversicherung für meinen Hund zu machen oder dem das beste Essen zu geben. So, das ist halt total absurd, was wir für Vorstellungen teilweise haben von, ne, von Lebensrealitäten.
Ja.
So, das heißt, der Tierschutz ist natürlich, oder die Tierrechte sind natürlich auch sehr gut in den Ländern, wo viel Geld herrscht und wo Menschen viel Geld haben. Ich war mal in, ich weiß gar nicht, wo das war, Kambodscha. Ich bin irgendwo durch irgendein Land, ich weiß nicht mehr, welches das war, mit dem Bus gefahren. Und es war so, es waren irgendwie 40 Grad. Und da waren Hunde, ich werde dieses Bild nicht vergessen, ich da Wochen, also wirklich immer wieder das Bild im Kopf gehabt, das war, also wirklich in der Hitze, brütenden Hitze, waren die am Straßenrand in kleinen Zwingern, also mit Zwingern meine ich so wie Hasenkäfige, sowas in der Art, Rassehunde, Dalmatiner etc. pp. Ne?
Mhm.
Und zum Verkauf, ne?
Ja.
So, und das ist halt da normal. Und für mich ist das halt das Schlimmste, was ich sehen kann. Also mir zerreißt es mein Herz, sowas zu sehen. Aber es ist da vor Ort normal.
Mhm.
Es gibt halt keine Tierrechte.
Ja.
Weil es auch eigentlich die Menschenrechte ja auch schwierig einzuhalten sind da. So, ne?
Ja.
Und es ist einfach krass. Also es ist wirklich krass. Und ich glaube, daher kommt auch so dieses, also ich glaube, du kannst nicht anders, hatten wir eingangs in der Besprechung gesagt, wo ich gesagt habe, ja, ich glaube, wenn du Tierschutz machst, kannst du gar nicht anders als so denken, wie du denkst und so krass sein. Und für mich ist es einfach auf sehr vielen Ebenen sehr krass, weil es einfach so heftig ist, was du da siehst. So krass. Also ich kann mir das immer nur vorstellen, aber es ist einfach krass. Und ich glaube, du kannst nicht anders irgendwann mehr zu sagen, jetzt, wir nehmen den Hund mit.
Ja.
So, in Anführungsstrichen, okay, wir machen das jetzt und wir kriegen das irgendwie hin. Aber manchmal fehlt dann auch wiederum der rationale Blick auf, wohin packen wir den Hund einfach.
Mhm.
Ne? Weil wir alle einfach nur Menschen sind. Ne? Also, wie eingangs schon gesagt, ich versuche alle Situationen, alle Lebensrealitäten irgendwie so ein bisschen zu verstehen und mich da reinzufühlen und versuche immer zu überlegen, so, wie würde ich mich da fühlen? Was würde ich machen? Wenn ich da in deiner, wenn ich Laura wäre, was würde ich machen? So, ne? Und ja, ist einfach krass. Also, das heißt, ihr habt wenig Hunde aus Tötungsstationen, ihr habt mehr Hunde, die ihr findet, die abgehauen sind, die ausgesetzt wurden.
Ja, also wir nehmen
immer mal, wenn wir mal, das kommt halt sehr selten vor, aber manchmal haben wir halt freie Zwinger, so zwei, drei. Oder wir haben beispielsweise viele Zwinger, wo nur Rüden, also wir passen beispielsweise auf, wir machen immer nur ein Rüde und eine Hündin zusammen. Es sei denn, es sind jetzt Geschwister, die zusammen aufgewachsen sind oder so. Und das heißt, dann haben wir beispielsweise oft Rüden übrig, die dann in einzeln sind, weil wir sie nicht zusammentun. Und dann sagen wir beispielsweise, okay, dann können wir uns erlauben, jetzt fünf Hündinnen aus der Tötung rauszuholen oder so. Also dann machen wir es manchmal, aber ja, selten.
Okay. Was sind das für Hunde? Also, was sind das für Hunde, ist falsch formuliert, aber wie sind die Hunde drauf, die zu euch kommen? Wie sieht euer Tagesablauf mit den Hunden aus?
Also, wie sind die Hunde drauf? Das ist natürlich von bis. Also, wir haben natürlich mega freundliche, mega scheue und auch aggressive. Also, wir haben einen, der wirklich Aggressionsprobleme hat. Die anderen, sage ich mal, sind eher dann mit Fremden nicht so gut. Und wie sieht unser Alltag aus? Also, wir haben eben einen Arbeiter, der ist zum Putzen und Füttern zuständig. Und sein Alltag sieht so aus, er steht morgens auf, dann fängt er an, einmal groß zu putzen, das heißt, einmal alle Haufen rausnehmen, dann wird einmal mit Wasser geputzt und dann wird das Wasser auch nochmal abgezogen, also dass es wirklich einmal ganz gesäubert ist. Und dann danach werden alle Hunde gefüttert, dann danach geht er noch einmal die Haufen rausholen und noch einmal Wasser nachfüllen, da wo das Wasser wieder umgeschmissen wurde. Und dann am Abend noch einmal Haufen rausholen und Wasser nachfüllen. Also, und wir haben halt auch einen Auslauf für die Hunde. Und wir sind noch nicht sehr lange in unserem Tierheim. Das heißt, wir haben noch keinen perfekten Ablauf. Aber das Ziel ist, dass dann wirklich jeder Zwinger jeden Tag für 20 Minuten in den Auslauf kann. Da sind wir aktuell noch nicht. Im Moment ist es noch, mal geht der Zwinger, mal der Zwinger. Aber das ist auf jeden Fall das Ziel.
Trainiert ihr mit den Hunden aktiv vor Ort? Habt ihr dafür Kapazitäten?
Ich trainiere die scheuen Hunde tatsächlich. Also, aber auch nur die scheuen Hunde, muss ich sagen. Ich war auch immer, das war immer so ein bisschen mein Ding, scheue Hunde, schon als ich noch in Luxemburg gewohnt habe. Und ja, ich habe dann irgendwann angefangen, Hunde zu mir in den Garten zu holen, die scheuen Hunde, die im Tierheim sind, um sie intensiver trainieren zu können. Und jetzt haben wir auch im Tierheim, als wir dieses Tierheim eben gebaut haben, weil wie gesagt, es ist ein neues Tierheim, haben wir vorne quasi nochmal 6 Zwinger gemacht, speziell für scheue Hunde, wo sie ein bisschen aus diesem Trubel raus sind, erstens, und zweitens auch einfach, wo ich eben immer leicht, wenn ich mal nur 10 Minuten habe, kann ich sehr leicht einfach in ihre Zwinger reingehen und muss nicht immer hinten durch alle Zwinger durchlaufen und alle Hunde aufregen. Weil also natürlich, wenn man nach hinten geht, kann man sich ja vorstellen, wie es ist bei 100 Hunden, die sich langweilen. Also ist natürlich jedes Mal große Party, und große Party bedeutet auch Zankereien und Frust und ungeschmissenes Wasser. Deswegen gehen wir nicht, also wir versuchen nicht unnütz nach hinten zu gehen, um alle Hunde unnütz aufzuregen.
Ja, das heißt, es ist ganz viel Grundbedürfnisse. Also mit Grundbedürfnis meine ich Essen, Trinken, Schlafen, Auslauf, die erfüllt werden. Die scheuen Hunde werden trainiert von dir.
Ja.
Ja?
Ja.
Und was machen die anderen Hunde? Die machen das, was im deutschen Tierheim auch dann ist. Gucken, was passiert, Tag über so.
Ja, ja. Also, ja, natürlich. Wir haben halt leider wirklich auch nicht die Möglichkeit, ja, dann mit den Hunden spazieren zu gehen oder so. Also diese Zeit bleibt uns nicht. Schön ist, dass in unser Tierheim kommen relativ häufig eben kommt Besuch, sodass sie wenigstens dann gestreichelt werden oder der Besuch mal mit ihnen in den Auslauf geht nochmal oder mit ihnen auch spazieren geht, teilweise, wenn es möglich ist. Genau, aber sagen wir mal so ein ganz normaler Tag, wo nichts los ist, ja, tun die Hunde nicht sehr viel.
Das heißt, die Hunde kennen, also vielleicht einige kennen nicht mehr so gut Halsbänder oder kennen keine Halsbänder, keine Leinen, Geschirre sind auch ein Thema.
Ja.
Leinenführung, also die ganzen Sachen, die sie hier erwarten, in Anführungsstrichen, sind nicht trainierbar, weil euch da die personellen und zeitlichen Kapazitäten fehlen, richtig?
Ja.
Also ich meine, so Hunde, 100 Hunde sind auch schon eine Ansage, ne? Also
ja.
Selbst wenn du einen Plan hättest, dann wärst du viel dabei und lange dabei.
Ja.
Das heißt, du bräuchtest eigentlich 10 Mitarbeiter, 10 Trainer, die sich 10 Hunde nehmen und die 10 Hunde jeden Tag trainieren. Das wäre in der idealen Welt wahrscheinlich sinnvoll, oder?
Ja, in der idealen Welt auf jeden Fall, ja.
Also, Laura, wenn über Nacht eine Fee kommen würde und alle eure Probleme lösen könnte, wie würde die Idealwelt für dich mit deiner Tierschutzorga aussehen?
Die Idealwelt, ja, dann würde es schon mal so aussehen, dass es schon gar nicht mehr so, also idealerweise würde es die Orga gar nicht mehr geben, weil es nicht mehr gebraucht wird.
Wir hätten noch eine Orga, aber wie wird die Orga strukturiert sein, dass du sagst, boah krass, das würde unsere Probleme und auch die Probleme, die wir natürlich auch jetzt in Deutschland teilweise haben, weil wir Hunde vermittelt bekommen, die ganz starke Anpassungsprobleme haben,
ja.
Mal abgesehen von dem ganzen Welpenhandel, derzeit mal jetzt, ne, also, ja. Aber jetzt... Wie würde deine perfekte Orga aussehen?
Ja, perfekt wäre es auf jeden Fall, dass man beispielsweise für alle Hunde aus dem Tierheim wenigstens, sag ich mal, den ersten Monat oder so eine Pflegestelle hätte. So, das wäre schon super. So, dass wenigstens, weil das Ding ist ja, wenn ein Hund einmal kennt, an der Leine zu laufen, vergisst er es ja nicht. Das wenigstens, und auch, ich denke mir manchmal so, diese Hunde kommen dann von der Straße und werden ja dann einfach ins Tierheim geschmissen, was ja auch nochmal so ein mega Schock für die Hunde ist. Also mir fällt auf, wenn ich mal Hunde, scheue Hunde auch teilweise, von der Straße zuerst in meinen Garten nehme, aus welchem Grund auch immer, und dann ins Tierheim bringe, dann sind sie im Tierheim nicht mehr so scheu wie andere Hunde, die eben direkt ins Tierheim gehen. Weil sie einfach dann wenigstens mitbekommen haben, dass wir ihnen was Gutes wollen, so, bevor sie ins Tierheim gesteckt werden. Das heißt, ich glaube, es wäre schon mega toll, wenn jeder Hund, bevor er ins Tierheim käme, so einen Monat in einer Pflegestelle leben würde und das zusammenleben und sehen würde, dass Menschen eigentlich nett sind und wir sie nicht nur eingefangen haben, um sie eben auf diese, ja, im Tierheim da verrotten zu lassen, sozusagen. Also jetzt mal ganz schlimm ausgedrückt. Ja, idealerweise wäre es natürlich auch so, dass man gar nicht so viele Hunde vermitteln würde, sodass man natürlich für jeden Hund das Traumzuhause fände. Ja, ich glaube, diese beiden Sachen wären so, das würde schon viel ausmachen, glaube ich.
Ja, und wie viel Trainer, oder ihr seid ja nicht alle Trainer, ihr seid wahrscheinlich gar keine Trainer, ne? Ihr seid einfach Menschen, die...
Ein paar sind Trainer, ein paar nicht.
Ja. Wie viele Leute seid ihr bei euch im Tierheim?
Ah, im Tierheim? Achso, nein, ja. Im Tierheim sind wir keine. im Tierheim sind wir aktuell 3. Okay. Aber normalerweise 4, aber einer der Arbeiter ist weggegangen.
Okay. Das heißt, wenn ihr viel mehr Personal im Tierheim hättet, was gut bezahlt werden würde, wäre es natürlich auch nochmal...
Ja.
Okay. Ja. Wohin werden die Hunde vermittelt? Also in welche Länder gehen die? In welche Lebenssituation gehen die Hunde? Und welche Hunde bleiben bei euch? Also ich sag mal so, ein Hund mit starken Aggressionsproblemen, den kriegst du halt wahrscheinlich nicht so gut vermittelt. Ne? Also das ist wie in Deutschland auch. Das brauchen wir nicht drüber diskutieren.
Ja.
Also und vor allem, was für Hunde? Habt ihr auch Rassehunde bei euch? Oder sind das primär die klassischen rumänischen Mischlinge, die ich halt so, ich persönlich immer im Training habe, mit einem kleinen Hirnschutzanteil mit drin?
Ja.
Aber ich habe auch zum Beispiel in der Doku gesehen, da waren Labradore im Shelter. Also jedenfalls sahen sie aus wie Labradore, aber tatsächlich sahen sie wirklich sehr reinrassig aus. Also ich finde, man erkennt schon so ein bisschen diesen Herdenhund, Schutzhundanteil in den Labbis mit drin. Mhm. Aber das sah wirklich aus wie ein reinrassiger Labbi. Da waren reinrassige Schäferhunde in den Sheltern. Was für Hunde leben bei euch und wo gehen die hin?
Ja, also wir haben auch ein paar Rassenhunde, aber leider halt, das Ding ist halt, die Rumänen mögen gerne Rassen, die den Hof verteidigen. Das heißt, und nicht nur Herdenschutzhunde, ja, sondern auch Cane Corsos, Amstaff, Malinois. Und das sind natürlich alles Hunde, die schwer vermittelbar sind. Und das sind die Rassen, die wir haben. Wir haben manchmal beispielsweise Huskies, hatten wir schon ein paar Mal. Die werden dann aber meistens irgendwann vermittelt. Labrador ist selten, weil die Rumänen schon Labrador auch selbst mega gerne haben. Und ich glaube, selbst wenn eine Familie ihren Labrador nicht behalten möchte, findet sie schnell jemanden, der ihn dann nimmt. Also sodass sie gar nicht wirklich... Oder auch, ehrlich gesagt, wenn ein Labrador auf der Straße rumläuft, dann sind selbst die Rumänen, denken sich dann, warum läuft ein Labrador? Und irgendjemand bleibt dann vielleicht stehen und nimmt den mit. Während, wenn es einfach nur so eine Straßenmischung ist, bleibt niemand stehen. Ja, und dann Bichons, sehr viele Bichons. Sie lieben Bichons hier in Rumänien, ja. Und,
aber habt ihr die auch bei euch im Tierheim, die Bichons?
Ja, aber nie lange. Die werden immer schnell vermittelt. Ah, okay. Ja.
Und die gehen auch nach Rumänien oder wo gehen die hin?
Nein, also alles. Wir vermitteln gar nicht nach Rumänien.
Okay.
Ja. Wir vermitteln beispielsweise nach Luxemburg, Schweiz und Deutschland. Das ist da, wo wir eben die Genehmigungen haben zu vermitteln.
Ja.
Und ja, in welche Familien? Also das ist natürlich komplett abhängig vom Hund. Wie gesagt, der Vorteil, würde ich wirklich sagen, ist, dass ich eben vor Ort bin und dass ich auch, sag ich mal, ich bin zwar kein ausgebildeter Hundetrainer, habe aber schon als 10-jähriges Kind angefangen, auf Seminare zu gehen und so. Also so dass ich trotzdem eine sehr gute Hundekenntnis habe. Und der Vorteil ist halt, dass ich Hunde recht gut einschätzen kann und mir gut vorstellen kann, in welche Situationen sie reinpassen würden. Und so machen wir es. Also wir machen es wirklich von Hund zu Hund unterschiedlich. Kann dieser Hund eher städtisch, soll dieser Hund eher aufs Land, in eine ältere Familie, in eine jüngere Familie. Die einzige Regel, die wir haben, wir vermitteln keine erwachsenen Hunde zu Kindern. Das haben wir am Anfang gemacht.
Finde ich sehr gut. Und ich freue mich darüber, dass du das so direkt sagst, weil ich finde das teilweise so krass, was ich sehe und denke mir, scheiß die Wand an, das ist so gefährlich, was da passiert.
Ja.
Und ich werde ganz häufig gefragt, warum hast du denn keinen Hund aus dem Tierschutz? Ne? Also ich hatte damals die Situation, dass ich einen Hund zu mir genommen habe und also vom Züchter, so, ne? Und weil meine Lebenssituation das nicht hergegeben hat, einen Hund aus dem Tierschutz zu nehmen, einfach aus dem Grund, ich habe in der Stadt gewohnt. So, ne? Das war der erste Grund, wo ich gesagt habe, boah, ey, ich wohne hier so eng besiedelt. Ich tue keinem Hund einen Gefallen, der auch nur ansatzweise Probleme hat und Kind. So. Und jetzt habe ich halt, ich habe ein Kind, was ja im Alter ist, wo ich jetzt immer noch sage, nee. So, der nächste Hund, der kommt secondhand. Ob der nun aus dem Inland kommt, aus dem Ausland, ist mir egal. Ne? Das kann auch ein Hund sein, der, also secondhand heißt für mich nicht nur, dass es ein Hund aus dem im Shelter sein muss. Es kann auch ein Hund sein, der privat vermittelt wird, wo es Probleme gibt. So, das ist klar, dass ich das mache. Aber eben, so, ich denke mir halt immer, wenn ich ein Kind habe, so, das kann ein Thema werden. Und wenn ich mir angucke, so, wie Kinder sind.
Ja.
So, mein Kind wirft mit Sachen um sich. Und mein Labrador, ja, mittlerweile habe ich nur noch einen, der andere ist verstorben, der kennt das von Anfang an. Mhm. Der hat ein komplett dickes, das ist ein Hund, der hat so ein dickes Fell, dem ist das so scheißegal. Es gibt auch Tierschutzhunde, denen das scheißegal ist, ne? Aber wenn ich mir das angucke, der ist einfach der Buddha schlechthin. Und ich glaube, dass andere Hunde, die das nicht kennen würden oder die etwas dünner, behäuteter sind, damit ein ganz großes Problem hätten. Und ich müsste den Hund halt die ganze Zeit separieren. Den Hund, den ich davor hatte, der hätte das so nicht mitgemacht. Ne? Der ist aber zu einem Zeitpunkt verstorben, wo das Kind noch in einem Alter, wo es das nicht gemacht hat. Aber ich sage ganz klar, wenn Abby mein Kind mitbekommen hätte, wie es jetzt drauf ist, hätte ich die ganz häufig separieren müssen. Ne? Hätte ich sie auf dem Flur parken müssen, was jetzt auch kein Drama für Abby gewesen wäre. Ja? Aber wenn ich mir vorstelle, ich bin keine Hundetrainerin.
Ja.
Meine Idee vom Zusammenleben mit einem Hund ist eine ganz andere. Und für mich ist das so, jeder Hund, der in mein Leben kommt, der kann bleiben. Aber ich muss mir vorher Gedanken darüber machen und ich mache mir alle Worst Cases, gehe ich durch. Gehe ich das in Kauf, dass dieser Hund beißt? Kann ich das in Kauf nehmen, dass dieser Hund beißt? So, das kann halt passieren, dass Hunde beißen. Das sind halt Hunde. Will ich nicht, kann passieren. Und wenn ich sage, nee, kann ich nicht, dann kommt dieser Hund nicht zu mir. Und dann bin ich so ehrlich zu mir und sage, nee, das kann ich gerade nicht. Ja, weil ich nicht möchte, dass der Hund zurückgeht. Und von daher sage ich halt, nee, es geht gerade nicht. Weil ich diesem Hund kein gutes Zuhause, ne, in Anführungsstrichen, geben kann, weil ich einfach viel zu sehr, also den separieren müsste. So, und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Hund aus dem Tierschutz, der ängstlich ist, zu mir nehmen würde, der würde sich wahrscheinlich nicht wohlfühlen. So, und jetzt kann ich das erkennen, weil ich nichts anderes mache in meinem ganzen Leben, als Hunde zu trainieren. Also ich mache nichts anderes den ganzen Tag, als mich mit Hunden zu beschäftigen. Dann lass da mal jemand eine Sekunde nicht gucken. Und dann ist das Kind, sitzt auf dem Labrador, nicht auf dem Labrador, auf dem Hund, der es nicht kennt. Mhm. Und der Hund zeigt ein hündisches Verhalten und schnappt ab.
Ja.
Eins habe ich gelernt. Zu 100% bist du nie da. Das sind immer diese zwei Sekunden, wo du einmal nicht hinguckst. Und das sind die Sekunden, die darüber entscheiden, ob es zum Beißvolk, ne? Und es sind diese zwei Sekunden. Und du kannst, egal, ich habe immer gesagt, das muss man, das kann man. Es sind diese zwei Sekunden. Du guckst einmal nach vorne und denkst so, scheiße, wo kommt das denn? Wie schnell bist du denn da hingekommen? So nach dem Motto, ne?
Ja.
Und das ist einfach ein riesengroßes Problem. Und ich finde auch, man muss an die Hunde denken und sagen, hey, pass auf, wir müssen eine geringe Rücklaufquote haben. Mhm. Und von daher finde ich es total richtig zu sagen, dass Hunde nicht zu kleinen Kindern vermittelt werden. Und jetzt kommt noch hinzu, so aus meiner Praxis, bei pubertierenden Kindern, ne, die im Haushalt leben, kann es auch ein großes Problem sein, wie oft ich Hunde hatte, die zurückgegeben wurden, weil die Herdenschutzhundmischlinge den Besuch nicht reingelassen haben.
Ja.
Oder auch die eigenen Kinder dann angegangen sind. So, das ist halt, für mich ist das normal, dass das passieren kann. So, ich will das aber auch nicht so. Ich kann auch so gerade nicht mit Hunden zusammenleben. So, das heißt, ich möchte aber, dass mein Kind seinen Besuch mit nach Hause nehmen kann. So, entweder muss ich dafür Sorge tragen, dass ich die Person bin, die mit dem Hund das managt, ja, und das trainiert. Und das Kind darf nicht drunter leiden, dass es keinen Besuch mit nach Hause nehmen kann, weil der Besuch sämtliche Besucher attackiert. Und boah, ich hatte da schon Tränen, die Menschen, echt, da sind Tränen geflossen, weil die Hunde die Kinder attackiert haben. Auch die pubertierenden Kinder, weil es auch mal der Geruch des Mädchens sich verändert hat, zum Beispiel. Ne? Also das sind ja auch alles Faktoren, da kommen die Hunde in die Familie und auf einmal wird das Kind geschlechtsreif. So, und auf einmal wird das Mädchen attackiert und dann fragst du, was denn gewesen? Ja, nichts. Ja, und dann fragst du ein bisschen mehr nach. Ja, doch, das und das. Oh, krass. Ne? Ganz andere Situation jetzt. So, Besuch kann nach Hause gebracht werden. Der Freund wird dann dauernd attackiert. So, und dann entschließt man sich dazu, sagen, es geht nicht. Und dann stelle ich weitere Fragen. Ja, dieser Hund wird halt 15 Jahre oder 12 Jahre, wenn ihr Glück habt, bei euch leben. So, auch wenn dein Kind jetzt 16 ist, wie ist denn das so? Ne? Kleine Kinder, Enkelkinder, keine Ahnung, was kommt. Könnt ihr euch das vorstellen, dass das so weitergeht? Nein, okay. Und das sind halt so Fragen, die man sich vorher auch stellen muss. Ne? Mhm. Also von daher, für meine persönliche Frage immer, ich gehe alle Szenarien durch. Kann ich das unter meinen Umständen, wie ich mit Hunden zusammenlebe, geht das? Und wenn es nicht geht, dann muss ich ehrlich zu mir sein und sagen, nee, ich kann nicht mit einem Hund zusammenleben, der potenziell Aggressionsverhalten zeigt. Das geht nicht. So, das kann ich meiner Familie zum Beispiel nicht antun.
Ja.
Weil ich halt keinen riesengroßen Hof habe. So.
Ja.
Und
ja, ich würde gerne zwei Sachen dazu sagen. Und zwar erstens bin ich immer nicht so ganz ein Fan davon, wenn man immer eben dieses Herdenschutzhund Sticker quasi an jeden rumänischen Hund dranhängt. Weil man muss ja auch sagen, beispielsweise wir leben hier um Bukarest herum. Also in Bukarest hat niemand einen Herdenschutzhund. Klar, hier außerhalb von Bukarest, wo ich wohne, sehe ich auch Herdenschutzhunde. Aber ich sehe viel mehr Bichons und ich sehe genauso viele Cane Corsos und Malinois. Und es wird immer alles so an den bösen Herdenschutzhund gehängt. Aber ich glaube beispielsweise, also wenn man hier jetzt so, also in meiner Gegend, ne, natürlich, wenn man in den Bergen, also in Rumänien hat ja auch Berge, wenn man von da einen Hund adoptiert, ist vermutlich der Herdenschutzhundanteil viel höher. Mhm. Aber jetzt aus meiner Gegend würde ich sagen, liegt es gar nicht am Herdenschutzhundanteil, sondern einfach an diesem territorialen Anteil, den eben die Leute hier gerne haben. Und ob das jetzt auch beispielsweise, man sieht viele Akita Inus, sind ja auch Hunde, die nicht gut mit Fremden sind. Also es sind nicht unbedingt alles Herdenschutzhunde, es sind einfach generell Rassen, die territoriales Benehmen haben, weil die Rumänen das wollen. Also,
brauchen,
ja. Ja. Und für sie ist halt so, wenn sie einen großen Hund nehmen, dann wollen sie auch, dass dieser große Hund sie beschützt. Also sie wollen keinen großen Hund, um einen großen Kuschelbär auf der Couch zu haben. So.
Ja.
Und deswegen, also das war halt so das eine, was ich dazu sagen wollte.
Aber es ist wichtig, dass das muss ja auch an die Menschen herangetragen werden. Hey, pass auf, das ist das, was sie drüben brauchen. Brauchst du das? Willst du das? Ja. Kannst du damit umgehen bei Absolut. Dir im ja. Haus mit den Kindern? Nein, kannst du nicht. Das kannst du nicht gebrauchen.
Ja. Ne? Ja, ja, absolut, ja. Ja, und natürlich, es gibt auch, also wir haben auch die perfekten Hunde. Also wir haben Hunde, ich glaube, also wir haben auch Hunde, die sind Therapiehunde geworden und so. Also wir haben natürlich auch absolut perfekte Hunde. Es ist jetzt auch nicht so, dass jeder rumänische Hund territorial ist. Aber ich würde halt sagen, so was mir halt auch bei rumänischen Hunden auffällt, sind halt Opportunisten. Und ich glaube, und das ist dann eben wieder diese Straßenhund. Sie sind halt so street smart. Ein rumänischer Hund, oder nicht alle, ich will nicht alle in einen Topf werfen, aber halt viele rumänische Hunde haben nicht so diesen Will to please, wie jetzt beispielsweise ein Labrador oder ein Border Collie. Und sind eben eher so die Art Hund. Ich nenne jetzt mal ein Beispiel mit meinem Hund. Meine Hunde, wenn ich zu Hause bin, nie, niemals, never ever würden versuchen, irgendwo aus meiner Tasche oder so ein Leckerli zu klauen. Kaum gehe ich eine Minute aus dem Haus raus, hab Schlüssel vergessen, geh nochmal rein, steht mein Hund mit Leckerlis in der Schnauze da. Weil dann ist also wirklich so nach dem Motto, jetzt ist sie weg und läuft durchs ganze Haus und sucht, ob sie irgendwo Leckerlis findet. Also es ist halt wirklich, rumänische Hunde sind Opportunisten. Und das Problem ist, oder viele, und das ist eben, das haben sie natürlich auf der Straße gelernt. Schnell irgendwo, da ist was, kriegt niemand mit, klaue ich schnell was zu essen oder so. Und das ist natürlich auch dieses Problem dann, diese Mischung mit dem, viele rumänische Hunde sind territorial und viele rumänische Hunde sind eben Opportunisten. Und wenn sie dann keine klare Führung bekommen, ja, dann nutzen sie das aus. Die nutzen das sowas von aus. Und es ist nicht, dass diese Hunde per se, weil sagt man jetzt mal so ein Herdenschutzhund, egal wie gut man den erzieht, wird wahrscheinlich kein Kuschelbär mit Fremden. Ein rumänischer Hund in guten Händen kann super mit Fremden.
Total.
In nicht guten Hunden, nicht guten Händen Opportunist. Nimmt es selbst in die Hand und sagt sich dann so, was soll der denn jetzt hier? Und also das ist halt auch etwas, auch meine Hündin beispielsweise, meine Hündin, als ich die genommen habe, sie war erstens scheu, sie war wirklich scheu und zweitens halt auch nicht gut mit Fremden. Sie war halt nie territorial, das zeigte sie erst nach einiger Zeit, weil sie dann quasi den Mut dazu gefasst hat. Aber trotzdem, ich kann Nakila überall mitnehmen und jeder kann bei mir ins Haus rein und es gibt kein Problem, weil ich eben weiß, wie ich es handeln soll. Aber ich bin mir sicher, wenn Nakila in den falschen Händen wäre, dann würde niemand in dieses Haus reingehen und Nakila würde auch nicht. Mit mir kann sie jetzt durch eine Stadt spazieren mit der Route oben und das ist okay für sie, aber das hätte sie wahrscheinlich ohne intensives Training würde sie das heute nicht können.
Ja. Das ist, finde ich, auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, wenn man sich für einen Hund, egal wo der herkommt, entscheidet, dann bedeutet das viel Arbeit. Und natürlich habe ich es ein bisschen einfacher bei einem Hund, der vor einem seriösen, guten Züchter kommt, der darauf achtet, dass er Hunde verpaart, die kopftechnisch und körperlich gesund sind, als wenn ich mir einen Hund hole, der eine in Anführungsstrichen desolate Kindheit hatte, eine desolate Welpenzeit hatte, der in desolaten Zustädten aufgewachsen ist. Das heißt aber nicht, dass der Hopfen und Malz verloren ist. Das heißt nur, dass man teilweise ein bisschen mehr Zeit braucht, andere Zugänge zu dem Hund. Das ist halt so wichtig. Und ich glaube, wir erwarten teilweise Dinge von Hunden, wo ich sage, so, du erwartest gerade eigentlich vermenschlicht von jemandem mit einem Kreuzbandriss einen Marathon zu laufen. Das ist ein Work. Versaust dir komplett das ganze Knie. Wirst nie wieder Marathon laufen. Also gib dem Hund Zeit. Und Zeit heißt nicht, das ist ganz wichtig, nicht zu machen. Aber gib euch Zeit, zusammenzuwachsen. Und wenn ich immer gefragt werde, ja, wie lange dauert das denn? Also ich sage immer, so ein Jahr brauchst du mindestens, um mit dem Hund richtig so zusammenzuwachsen. Also ein Jahr braucht man erstmal, um hier ansatzweise ein Team zu werden, ja. Um zu gucken, was bietet der Hund mir? Was kann ich da so an Verhaltensweisen rausholen, verstärken? Und nach dem Jahr hat man eine Basis, ein Fundament geschaffen, auf das man setzen kann. So, wenn ich aber dieses Jahr mir nicht nehme und sofort dann mit harschen Geschichten arbeite, so, das heißt nicht, dass ich ein Jahr nichts mache, aber finde, man braucht immer ein Jahr, um zusammenzuwachsen. Das finde ich aber auch ehrlich gesagt mit Welpen so. Wenn ich einen Welpen kriege, brauche ich auch immer so ein Jahr, um mit denen wirklich zu gucken, was habe ich da eigentlich für Lebewesen vor mir? Welche Charaktereigenschaften entwickelt er? Ja. Wie nehme ich diese Charaktereigenschaften an? Und ich bin halt kein Fan von Hauruck-Methoden und sowas, sondern ich nehme mir halt Zeit und ich arbeite lieber in dem ersten Jahr mit Hunden sehr intensiv, aber sehr, sehr an bestimmten Fundamentsachen und nach hinten raus habe ich es dann einfacher. Also, und ich mag halt diese Hauruck-Sachen nicht und das muss jetzt binnen 4 Wochen funktionieren, sonst. Ne? Ich finde schon, dass einige Sachen ein bisschen schwierig sind. Wenn man so ein Jahr mit dem Hund nicht rausgehen kann, ist das ein Problem. Ne? Also da muss man halt andere Strukturen finden, dass der Hund ein Geschirr oder ein Halsband trägt. So, ne? Also das schon. Aber ich hatte auch Hunde im Training, die kannten halt Spaziergänge nicht. Und die haben um sich gebissen, wenn man ihnen Halsbänder angelegt hat. So. Natürlich habe ich da Strukturen geschaffen, dass die Hunde eine Halsung angelegt bekommen haben, dass man mit denen rausgehen konnte. Aber bin schon tatsächlich ein Fan davon zu sagen, wir setzen uns jetzt nicht an die Hauptstraße und gucken, dass der Hund da sich an Straße gewöhnt. Das ist total irre. Ne? Manchmal dauert das auch ein paar Tage, bis man sich mit diesen Hunden in Natur bewegen kann. Zumal, wenn ein Hund nur Tierheim kannte oder nur einen Hinterhof kannte, dann ist der Garten auch die ersten Wochen für den Hund erstmal, wow, was ist das denn? So, und dann kann ich auch erstmal mit dem Hund spazieren gehen in einem großen Garten und da erstmal mit dem trainieren, ehe ich mit ihm spazieren gehe in der großen, weiten Welt. So, die meisten Hunde sind eh überflutet von den Reizen da. Ne? Aber ja, das ist schon ein riesengroßes Thema. Ne? Ja. Das heißt, wenn ihr Hunde bekommt, werden die weitervermittelt? Ihr vermittelt nicht nach Rumänien, weil?
Weil
wäre ja eigentlich naheliegend zu sagen, wir vermitteln dahin, wo wir auch die Orga haben, oder?
Ja, aber das Ding ist einfach, die Rumänen, also mein Arbeitskollege hat, bevor er mit mir zusammengearbeitet hat, hat er Hunde nach Rumänien vermittelt und er hat die Rückgabequote war wirklich so bei 95%. Also, und er hat auch nur an Bekannte, also nicht mal an Fremde, sondern nur an Bekannte die Hunde gegeben. Und trotzdem, das Ding ist einfach, bei den Rumänen ist es halt so, sobald der Hund stört, wird nicht trainiert. Man gibt ihn weg. Und das kann schon, es reicht schon, dass der Hund buddelt. Dann haben sie schon keine Lust mehr drauf, weil sie wollen ja einen schönen Garten. Oder eben, wenn sich die Arbeitssituation ändert, ja, dann gibt man den Hund halt weg, weil man hat ja keine Zeit mehr für den Hund. Oder viele, und das ist wirklich, glaube ich, so das häufigste, der häufigste Grund, warum hier in Rumänien Hunde weg oder wieder abgegeben werden, ist, weil viele Rumänen ins Ausland ziehen zum Arbeiten. Und dann geben sie ihre Hunde halt weg. Und das ist wirklich, also auch die von der Polizei, die haben am Anfang noch nach Rumänien vermittelt und genau das Gleiche, es sind fast alle zurückgekommen, also sogar nur als so ein Beispiel, sie hat auch nicht einfach willkürlich an die erste Person vermittelt, also sie hat sich schon genau angeschaut, an wen sie die Hunde gibt und dann beispielsweise hat sie jetzt vor ein paar Monaten einen Hund von der Straße eingefangen, hat den Chip gelesen, um dann festzustellen, dass das einer ihrer Hunde war, den sie als Welpe vermittelt hat. Und die Leute sind nach Italien gezogen und haben ihn wieder auf die Straße geworfen. Ja.
Okay, und das ist der Grund, warum ihr sagt, wir vermitteln nach Deutschland, in die Schweiz und nach Luxemburg.
Ja, ja. Also ich sag jetzt mal, wenn jetzt...
Irgendwie verständlich.
Ja. Ja, also wenn jetzt natürlich jemanden, den man wirklich gut kennt und wo man ganz genau weiß, also es ist jetzt nicht, dass wir sagen, wir werden niemals einen Hund...
Nein.
Aber es ist einfach so generell, es klappt einfach nicht.
Okay, dann lass uns abschließend noch eine Sache klären, weil ich supporte das sehr, dass Menschen sich Hunde, also Secondhand-Hunde holen. Secondhand ist für mich der Begriff für Hunde aus zweiter Hand, also Hunde, die schon mal ein Zuhause oder auch kein Zuhause hatten, also die von der Straße kommen. So, ne? Woran erkennt man eine gute Tierschutzorga? Was sind Sachen, wo du sagst, achtet darauf, wenn ihr euch einen Hund zu euch holt, insbesondere jetzt aus dem Ausland, aus Rumänien. Man kann ja auch wirklich sagen, wir fokussieren uns mal auf Rumänien, weil da bist du zu Hause im Endeffekt. Du kennst andere Orgas auch. Du weißt, dass es da auch schwarze Schafe sind, die nicht euer... Ja. die einfach sagen, ne, man sieht ja die ganzen Posts. So, noch 2 Tage, das ist in Deutschland aber auch bei Vermittlung, ne? Also für 2 Tage ist der Hund tot. Wir brauchen ganz dringend zu Hause letzte Chance, sonst wird der Hund eingeschläfert. Sehe ich auch hier in Deutschland ganz häufig bei Vermittlungsanzeigen. Wenn Hunde gebissen haben, gerade auch hier Mallis etc. pp. Wir haben ja auch das große Problem, ne? Wir haben keine Tierheimplätze mehr oder die sind maximal erschöpft. Pflegestellen sind dicht. Es gibt halt mehr Hunde, als wir aufnehmen können.
Ja.
So, das heißt, oberstes Ziel von Tierschutz ist immer, Rückgabequoten reduzieren, sodass die Hunde eine Endstelle finden. Worauf achten, wenn ich mir einen Hund aus dem Tierschutz aus Rumänien holen möchte?
Ja, ich würde es, glaube ich, so aufteilen, so was sollte oder was ist gut, was wäre ein Vorteil und was könnte hindeuten, dass es eher nicht so gut ist, sage ich mal. Also was gut ist oder was auf jeden Fall meiner Meinung nach auch der, also ich bin wirklich überzeugt davon, der größte Grund, warum alle davon ausgehen, dass alle rumänischen Hunde Angsthunde sind, ist, weil die rumänischen Leute vor Ort oder auch, also meistens sind es ja Rumänen, die Hunde falsch einschätzen. Und das ist wirklich so, glaube ich, Punkt Nummer 1, dass die, wenn die Tierschützer dann, sage ich mal, 10 Welpen in einem Zwinger haben und sie gehen in diesen Zwinger rein, und alle Welpen kommen und die ganz freundlichsten, die sind natürlich ganz vorne und springen auf den Tierschützer drauf. Und die anderen, die kommen natürlich auch, aber haben keinen Platz vorne, weil vorne sind ja dann schon 3 mega freundliche Welpen, die sich vordrängen. Und dahinter sind ja dann die, die auch kommen, aber wenn der Tierschützer die Hand ausstreckt, springen sie nach hinten. Und das fällt den Tierschützern nicht mal auf. Das fällt ihnen nicht mal auf, weil es sind so viele in einem Zwinger und für sie sehen sie, ja, sie kommen ja, sie wählen ja mit der Route, sie würden ja auf mich springen, aber es ist halt kein Platz da. So, und dann werden die halt vermittelt als mega freundlicher Hund. Und eigentlich sieht man schon im Tierheim, dass er sich gar nicht wirklich anfassen lässt. Aber das fällt den meisten Tierschützern gar nicht auf. Genauso wie eben das, was ich auch gesagt habe, dieses, ja, der Hund bellt halt ein bisschen. Ja, ist ja kein Problem, ist ja normal, dass der Hund bellt. Aber man weiß halt, naja, wenn der Hund in Deutschland oder in Luxemburg in einer Familie leben soll, könnte es schon ein Problem sein, dass der Hund bellt, wenn Leute kommen. Oder auch beispielsweise, und das habe ich, glaube ich, eher gelernt damals, als ich Pflegestelle war, dass die Hunde im Tierheim ja auch teilweise sich ganz anders benehmen als danach in der Familie. Und beispielsweise, wenn wir einen Hund aufnehmen, wo die Familie, egal, selbst wenn es die schlechteste Familie ist, und der Hund wirklich aus miserablen Zuständen kommt, wenn die Familie mir sagt, der Hund beißt, dann behalte ich das im Hinterkopf. Auch wenn der Hund im Tierheim gar nicht beißt. Weil, ganz ehrlich, all diese Hunde, wenn wir sie vermittelt haben, tatsächlich waren dann territorial oder irgendwo gab es dann wirklich dieses Benehmen eben. Und das ist auch wichtig, dass man nicht nur, ja, der Hund hier in seinem Zwinger mit mir ist ja freundlich, sondern die Gesamtsituation. Beispielsweise, was ich auch immer mache, wenn Besuch kommt eben, schaue ich mir immer die Reaktion der Hunde an. Sind sie dann immer noch so freundlich, dass sie draufspringen? Sind sie dann eher zurückhaltend, unterwürfig oder sogar so ein bisschen steif? So, also, das sind alles Sachen. Also die Einschätzung vor Ort ist, glaube ich, der Nummer 1 wichtigste Faktor. Die Einschätzung von den Leuten natürlich auch, aber die Leute können einem natürlich erzählen, was sie wollen danach, also die Familien, die potenziellen Familien. Und dann würde ich halt sagen, auch was auch von Seriosität zeugt, ist natürlich Vorkontrolle, Schutzvertrag, der generell Aufklärung, der Kontakt, dass der Kontakt danach auch bestehen bleibt. Gut, danach ist es natürlich zu spät. Aber diese ganzen Sachen sind natürlich auch wichtige Faktoren. Und ansonsten würde ich halt sagen, Sachen, die immer auffällig sind und wo ich einfach mit den Jahren gemerkt habe, dass das den eher nicht so seriösen Tierschutzvereinen zuzuschreiben ist, sind beispielsweise die Tierschutzvereine, die nur kleine Hunde vermitteln. Also natürlich, ist auch eine Methode. Wir gehen halt in die Tötungen und nehmen halt nur die freundlichen kleinen Hunde raus. Ist eine Möglichkeit. Diese Hunde werden natürlich auch gerettet. Alles super. Würde ich diesen Tierschutzverein finanziell unterstützen? Nein. Weil ich weiß nicht, was sie mit diesem Geld machen. Es ist halt, das ist wirklich ein Business. Hunde aus der Tötung rausnehmen, aber halt nur die freundlichen, nur die gut vermittelbaren und dann schnell vermitteln, ist ein Business. Genauso würde ich aufpassen auf generell all diese Vereine, die nur aus den Tötungen rausnehmen. Also ich, und da leider, das habe ich eben miterlebt, Tierschutzvereine hier, die gehen in die Tötungen, nehmen da alle Hunde raus, fahren aber hier an Straßenwelpen vorbei, also an Welpen ausgesetzt an der Straße vorbei und rufen uns dann an, ah, da sitzt ein Welpe, kannst den mitnehmen. Ja, klar, weil wenn wir einen Post machen, hier ist ein Hund in der Tötung, der getötet wird, wenn wir ihn nicht rausnehmen, kriegen wir teilweise 1000 Euro gespendet. Wenn wir einen Post machen, wir haben einen Welpen auf der Straße gefunden, der in gutem Zustand und so ist, kriegt man vielleicht 100, 150, wenn es gut läuft. So, also natürlich, also diese ganze Tötung ist halt auch in dem Sinne ein Business, dass viele Tierschutzvereine gemerkt haben, Hunde aus Tötungen rauszunehmen, bringt Geld. Genauso auch dieses, wie viele, also alle Tierheime mit 500 Hunden, nein. Also ich habe alle, die ich bisher besucht habe, katastrophal. Selbst wenn der erste Eindruck okay wirkt, die Hunde sind dann, wenn da teilweise sind dann 10 Hunde in einem Zwinger, töten sich gegenseitig, stehen in ihren eigenen, also in ihren eigenen Kot. Und das Ding ist halt auch, selbst wenn man Arbeiter hat, die das säubern sollen, man muss das kontrollieren, weil sonst machen sie es vielleicht nicht. Vielleicht manchmal haut ein Arbeiter ab, das hatten wir ja jetzt auch. Wer macht dann sauber? Wahrscheinlich nicht die Person, die dieses 500 Hundetierheim besitzt. Ja, auch mit den Welpen. Also mir ist halt auch aufgefallen, so Welpen, die so in extrem großen Zwingern, also mit so 20, 30 anderen Welpen aufwachsen. Ich glaube, die lernen einfach irgendwo, dass man sich wehren muss durch Beißen, weil sie sonst nicht gehört werden. Wie auch? Die Welpen können ja nicht mal, selbst wenn sie wollen, aus dem Weg gehen. Das ist etwas, was mir aufgefallen ist. All diese Welpen, die so in diesen riesigen Gruppen aufwachsen, beißen viel schneller zu als andere Welpen. Ja, das wäre auch ein riesiger Punkt. Und dann natürlich auch, wenn man sieht, wenn jeden Tag nur in der Tierschutzorganisation nur dramatische Fälle sind. Weil das beispielsweise auch interessant, wenn hier auf Facebook gepostet wird, Hund angefahren an der Straße, jemand braucht Hilfe, dann streiten sich die Tierschutzvereine darum, diesen Hund zu retten. Aber wenn es einfach nur ein gesunder, erwachsener, frisch ausgesetzter Hund ist oder so, kann ja ein anderer Tierschutzverein den nehmen oder so. Klar, bringt nicht so viel Geld wie ein dramatischer Post. Also alles das sind schon wichtige Punkte. Und leider viel Geldmacherei halt.
Habt ihr Pflegestellen in Deutschland?
Wir haben Pflegestellen in Deutschland, aber nicht sehr viele. Es ist halt, also und übrigens gleichzeitig ein Aufruf. Wenn jemand für uns Pflegestelle sein möchte, kann er uns gerne anschreiben bei Das Schwarze Schaf auf Instagram oder auf unserer Webseite. Weil, ja, wir würden uns natürlich wünschen, dass wir je mehr Pflegestellen, desto besser. Aber
ich finde das Prinzip auch sehr gut, dass man auch erstmal als Pflegestelle arbeitet. Und weil, ich sag mal, wenn man mit dem Gedanken spielt, einen Hund A zu adoptieren, macht es durchaus Sinn, Pflegestelle zu sein und zu gucken, hey, vielleicht bleibt der Hund ja sogar bei mir. Ja? Kann ja auch durchaus sein, dass man sagt, hey, pass auf, ich möchte erstmal ran in das Thema mich ein bisschen reinwachsen, dann kommt ein Hund zu einem, man wird unterstützt und dann merkt man so, ey, ich liebe den über alles, er muss bleiben, okay? Vielleicht wirst du dann nochmal Pflegestelle oder musst du eine andere suchen, hat man wenigstens den Hund vermittelt, ne? Aber auf Dauer ist ja schon sinnvoll, dass ihr regelmäßige Pflegestellen habt, ne? Das ist ja schon euer Wunsch, dass ihr Leute habt, die wirklich nur als Pflegestelle fungieren und nicht die Hunde alle behalten, weil es ist ja auch sehr schwer, gute Pflegestellen zu finden. Das heißt, ich kenne zum Beispiel Pflegestellen, die machen, sind wirklich nur Pflegeställe, die wohnen teilweise in größeren Städten, die nehmen Hunde zu sich und gucken, passt das, wohin müssen sie vermittelt werden, kann das urban gehen, kann das nicht gehen. Und die sind nur Pflegeställe, die haben immer nur Hunde, nehmen die zur Pflege und geben sie weiter. Und das ist halt so cool, das ist eine Sache, die ich auch durchaus gelernt habe in meiner eigenen Firma. Wenn die Leute die Sachen immer nur machen, also immer nur eine Sache in Anführungsstrichen machen, dann machen sie sie besonders gut. So, ne? Also wenn ich eine Sache täglich mache, dann werde ich da drin ein richtiger Profi. Das heißt, wenn ich einen Hund zu mir nehme als Pflegestelle und nichts anderes mache mit Hunden, als Hunde zu mir aufnehmen, dem beibringe, wie man Geschirr anzieht und schon ganz, ganz viele Hunde bei mir hatte, dann kann ich viel besser einschätzen, ey, pass auf, wohin sollte der Hund gehen? Oder hey, Laura, ich habe hier einen Hund von euch, aber es geht gar nicht in der Stadt. Den könnt ihr nicht in die Stadt vermitteln. Dann weißt du, okay, Sinta macht nichts anderes, als Pflegehunde aufzunehmen. Die wird da schon eine gute Einschätzung haben. Wir können diesen Hund nicht in die Stadt vermitteln. Oder wir können diesen Hund nicht da. Und von daher ist es so wichtig, werdet Pflegestelle. Also es ist, finde ich, durchaus auch etwas, was so unterschätzt wird und für einige Menschen viel besser wäre, als durchgehend mit dem Hund zusammenzuleben, weil man durchaus mal sagen kann, hey, ich reise gerne, ich möchte ein paar Monate im Jahr keinen Hund haben, in Anführungsstrichen, ja? Weil ich reisen möchte, aber ich liebe Hunde und ich liebe auch Hunde zu trainieren. Ne? Also super Geschichte. Also wer möchte, ich verlinke das hier in den Shownotes, schreibt Laura und bewerbt euch für eine Pflegestelle, weil der für mich idealste Ablauf immer ist, Hund ist auf einer Pflegestelle, man lernt neue Hundeeltern kennen, neue Bezugspersonen, wärmt sich auf und dann geht der Hund aus der Pflegestelle dahin und man hat immer noch die Möglichkeit, mit der Pflegestelle Rücksprache zu halten. Und das ist für mich immer persönlich wichtig, wenn es da nicht hinhaut, braucht man immer wieder ein Backup für diesen Hund. So. Mhm. Und ich habe zu 90% habe ich die Erfahrung leider gemacht, und das bedeutet für mich auch seriöser Tierschutz, dass man immer weiß, was passiert mit dem Hund, wenn er nicht vermittelbar ist. Also nicht, wenn er wieder zurückgeht, also wenn die Familie, in Anführungsstrichen, oder die neue Bezugsperson mit dem Hund nicht klarkommt. So, ne?
Ja.
Das finde ich halt so krass wichtig, weil ich habe so viele Hunde im Training gehabt, wo eine Abgabe im Raum stand, weil es einfach auch nicht ging. Also es ging auf Kosten des Hundes und dann gesagt wurde, ja, sprech mit der Tierschutzorga. Und die war nicht mehr erreichbar.
Ach,
oder gesagt wurde, ja, keine Ahnung, frag in deinem örtlichen Tierheim.
Krass, okay.
Das geht nicht. Also das ist ein ganz großes Problem, dass die Menschen dann auf den Hunden in Anführungsstrichen hängen bleiben und die nicht mehr vermittelt bekommen. Und dass wir dann solche Verzweiflungstaten teilweise haben, im Sinne von, die Hunde werden irgendwo angeboten an Tierheimen und so weiter und so fort. Das ist das größte Problem, dass viele einfach vermittelt werden, aber die Rückläufer nicht mehr angenommen werden.
Mhm.
Und das ist für uns halt so ich spreche mal für uns als Trainer halt ganz häufig, dass wir sagen, hey, pass auf, guckt, dass ihr ein Airbag-System habt. Wenn es sich hinhaut, was passiert dann? Und da muss eigentlich für mich die Tierschutzorga immer einen Plan haben und sagen, hey, pass auf, das wäre dann der Plan. So, man möchte das nicht, aber irgendwie so, das wird man ja auch, wenn man einen Hund vom Züchter holt, erfragt man das, das ist ja vertraglich sogar geregelt, dass dann drinsteht, dass der Hund immer nur, also das kenne ich so, dass die Züchter immer sagen, der Hund darf nicht weitervermittelt werden, der muss wieder zu mir zurückgehen oder bin dann die erste Ansprechpartnerin für dich, wenn es zu einer Vermittlung kommt. So, das bedeutet für mich auch Tierschutz.
Ja, absolut.
Weil man nicht möchte, dass Hunde zu Wanderpokalen werden.
Ja.
Ne? Und oder dann in eine Obhut kommen, die, wer weiß, mit den Hunden umgeht. Also da hat man ja die krassesten Fälle auch aktuell so gehört. Ja.
Ja.
Hast du noch was auf dem Herzen? Möchtest du noch was loswerden?
Ja, etwas, was ich noch was mir auch eingefallen war. Pflegestelle ist toll, weil man die Hunde kennenlernen kann, aber es gibt auch immer die Möglichkeit, dass man sich die Hunde hier vor Ort anschaut. Also ich meine so, also man kann halt mega easy, vor allem jetzt unser Tierheim ist halt in der Nähe vom Flughafen, man kann mega easy von Deutschland ins Flugzeug steigen, hier aussteigen, 2 Stunden und auch meistens die Flüge sind auch nicht sehr teuer. Und das hatten wir auch ein paar Mal, dass die Leute hergekommen sind, um sich die Hunde selbst auszusuchen. Und so kann man halt den Hund kennenlernen und man hat eine riesige Auswahl auch an Hunden. Genau, also das ist natürlich auch eine Möglichkeit, die den meisten gar nicht so in den Sinn kommt, obwohl Rumänien ja gar nicht so weit vom Schuss ist, also.
Kommt drauf an, wo man startet, ne? Nein. Aber wie ist denn das? Letzte Frage, wie ist denn das? Also, jetzt stelle ich mir vor, ich fliege nach Rumänien. Ich gucke mir euer Tierheim an und ich sehe da einen Hund, den ich ganz toll finde. Wie wäre denn der Ablauf? Und was würde passieren, wenn ich mit dem Hund in Deutschland nicht klarkomme?
Also passieren würde halt wie immer, dass wir dann schauen, dass wir eine andere Familie finden oder halt eine Notlösung finden. Wie der Ablauf wäre, wäre halt, dass diese Person würde dann ins Tierheim kommen, ich wäre dann mit dabei, würde halt mit in die Zwinger reingehen, die Hunde ein bisschen beschreiben, wie ich sie kenne. Und dann, oder schon mal erstens halt quasi eine Auswahl machen, weil man kann ja, muss ja auch nicht zu jedem Hund rein. Und dann, wenn ein Hund gefallen würde, könnte man halt Leine anziehen, spazieren gehen. Je nachdem, welches Airbnb man sich nimmt oder so, könnte man ja sogar den Hund eine Nacht mit nach Hause nehmen, also um zu schauen, wie es ist im Airbnb dann. Aber wir hatten noch nie, also es sind auch noch nicht so viele Hunde jetzt persönlich hier ausgesucht worden, aber die, die persönlich hier ausgesucht worden sind, das waren nie Rückläufer, also ja.
Okay, weil ihr eine gute Vorauswahl trefft und weil ihr auch ganz klare Kautelen habt, dass ihr sagt, unsere Hunde gehen nicht zu Familie mit kleinen Kindern.
Ja, ja.
Das muss natürlich passen. Ihr wisst, dass Hunde bellen, mehr Familienhaus, ihr weist wahrscheinlich darauf hin, dass das ein Problem sein kann, dass er bellt. Ne? Also das ist natürlich klar. Ne? Also für mich ist das klar, aber für manche Menschen nicht. Und dann werden die Hunde, sorgt man selber für den Transport oder ist das, oder wie läuft das? Weil die Fahrt ist ja krass, ne? Ich habe mal geguckt, das ist ja, Autofahrt ist ja heftig nach Rumänien.
Ja, die Fahrt ist schon, ja, so idealerweise wäre es natürlich, dass die Hunde irgendwie dann, also manchmal kommen die Leute beispielsweise mit einem Camper, dann können sie den Hund direkt mit dem Camper mitnehmen, das ist natürlich mega ideal. Aber ja, also ansonsten, ja, dann müssen, also wir kümmern uns um den Transport natürlich, wie immer, also.
Oh Mann, krasses Ding, ne? Kannst du dir vorstellen, beruflich was anderes zu machen?
Als Tierschütz? Nein. Halt vielleicht ein bisschen anders, ne? Weil jetzt bin ich ja sehr eben so vor Ort und pack an. Manchmal, vor allem, wenn ich dann so ein Gast in einem Podcast bin oder so, dann denke ich mir so, ach, ich könnte auch so viel trotzdem irgendwie Aufklärungsarbeit machen, im Sinne von, wie es wirklich hier aussieht, was wirklich, weil ich halt alles gesehen habe, so. Und ich habe ja auch in anderen Tierheimen, also ich bin nicht hergekommen, habe nur ein Tierheim gehabt, ich habe in anderen Tierheimen auch ausgeholfen und so. Aber auf jeden Fall Tierschutz wird es immer bleiben für mich.
Krass. Ja. Gibt es abschließende Worte?
Abschließende Worte, vielleicht einfach nur, ja, ein rumänischer Hund kann mehr Arbeit sein als ein Hund vom Züchter, aber es gibt wirklich wundervolle Hunde hier, wundervoll, und man kann immer einen wundervollen Hund finden, wenn man will. Ist vielleicht mehr Suche, mehr Arbeit, als einfach zum nächsten Züchter zu gehen. Ich bin mir sicher, wenn man will, findet man den perfekten Hund.
Ey, was glaubst du, wie viele Jahre ich nach guten Züchtern suche? Das ist, also ohne Witz, ne? Das ist krass. Ne? Also ja. Momentan kommt es für mich auch nicht in Frage, sondern ich würde eher einen Hund nehmen, der, wie gesagt, Secondhand, der irgendwie kleine Themen hat, also Baustellen hat. Aber ich habe meinem Team schon gesagt, ich habe da zwei Leute, die auch gesagt haben, ja, wir fliegen so mit, dass wir auf jeden Fall nach Rumänien fliegen und uns mal ein Bild von der Situation vor Ort machen und mal gucken, wie wir da in Anführungsstrichen unterstützen können. Weil ich glaube, dass durchaus also ich versuche ja immer zu gucken, dass man sehr viele Ressourcen nutzen kann. Weil für mich ist halt so, es wäre halt so logisch, dass man gerade, wir machen ja Online-Training ganz, ganz viel. So, einfach auch, weil wir mit ganz vielen Hunden arbeiten, wo wir gar nicht ins Haus könnten. So. Weil die, ja, also was soll ich denn machen? Ich bin nicht der Typ Mensch, der einfach den Hund da die ganze Zeit bedrängt und so viele Hunde gehabt, die sich eingekotet haben, wenn ein Besuch ins Haus gekommen ist. Und dann saß der als Trainer und konnte erstmal gar nicht mit denen arbeiten. Und daraus ist ja auch ganz viel Online-Training entstanden. Aber ich denke mir halt so, in meiner Traumwelt ist es halt so, dass man mit Tierschutzorgas auch in Rumänien arbeitet. So, warum? Man kann ja auch online arbeiten. Man kann ja durchaus auch mit Hunden arbeiten, die dann besser vermittelbar sind. Man kann mit den Leuten, die Pflegestellen sind, arbeiten. Man kann durchaus auch mit den neuen Besitzern dann arbeiten. So sagen, hey, pass auf, ja, ich kenne den Hund halt schon aus dem Shelter. So, ich habe da mit den Leuten gearbeitet. Ich weiß, was die Probleme waren. So, das ist halt auch für die Leute viel geiler, wenn du als Trainer den Hund schon begleitet hast, die letzte halbe Jahr oder dreiviertel Jahr und die Probleme kennst. Weil dann fange ich nicht bei Adam und Eva an, gefühlt, mit dem Hund zu arbeiten, sondern ich weiß, ja, das Tierheim hat das und das probiert, das war scheiße, das ging nicht. So, wir brauchen halt nicht die gleichen Fehler nochmal machen, die wir damals gemacht haben als Beispiel. So, das wäre halt meine Traumvorstellung, aber dafür will ich halt unbedingt ein Tierheim von euch sehen. Ich habe meinem Team schon gesagt, so, wenn dann, wir fliegen mit mehreren Leuten, weil wir auch dann filmen würden. Und die sagte, ja, lass das machen. Ich komme da auf dich nochmal zu, wann wir das hinkriegen, weil für mich ist halt wichtig, also für mich, ich kann halt nur einen ganz kleinen Teil von Tierschutz oder zu Tierschutz beitragen. Und mein Teil ist halt zu sagen, hey, wir müssen die Leute vor Ort so gut schulen in Training, dass man wenigstens die Hunde, die in die Vermittlung gehen, dass die so ein Bootcamp durchlaufen, in Anführungsstrichen. Mhm. Dass man weiß, hey, dieser Hund hat eine gute Vermittlungschance jetzt gerade, wir haben Interessenten, der geht auf eine Pflegestelle, wir müssen in 8 Wochen, haben wir jetzt Zeit, wir müssen halt diesen Hund in so ein kleines Bootcamp schicken mit dem Trainer oder mit der Person, damit der halt, wenn der ankommt, was kann und die Person vor Ort im Endeffekt die Sachen weiter macht, die gemacht wurden, weil man dann meines Erachtens ein super Fundament hat, was man dann den neuen Besitzern auch wieder geben kann und man dann halt Hunde hat, die viel besser im Leben klarkommen. Das ist meine Theorie und mein Wunsch. Ich glaube, das ist durchaus machbar. Ich glaube, das ist machbar. Ich bin da ganz optimistisch.
Man braucht halt eine Person vor Ort dann, die Zeit hat.
Ja, und dafür braucht man gute Spendengelder.
Ja, stimmt.
Wenn man, ne, also Spendengelder sind, die sollten auch, finde ich, da reingehen, dass man halt Leute hat, die das machen. Oder man braucht gute Volunteers, die das machen. Natürlich nicht ohne unentgeltlich, ne? Aber das ist natürlich etwas. Wir drehen uns im Kreis, es ist ein multifaktorielles Problem. Ja. Ein Problem auf sehr vielen Ebenen. Wir können aber immer nur kleine Puzzleteile verändern. Und ich glaube, Tierschutz ist für mich so ein. Ich bin schlecht im Schätzen. Wie viel Teile hat ein großes Puzzle?
Ein großes?
5000?
Ja, ich glaube so, ja.
Ich glaube, ja. Also für mich ist das so ein 5000 Puzzle. Und du bist dabei, eine Ecke zu gehen und denkst so, okay, krass, das habe ich alles noch vor mir. Aber ich konzentriere mich dann auf die Ecke ja, und lasse die Ecke immer größer werden. Und ich glaube, nur so kannst du an bestimmte Dinge im Tierschutz oder auch im Training dran gehen. Und so gucke ich mir auch Training immer an, dass ich sage, okay, dieser Hund ist ein 5000-Teile-Puzzle. Aber ich gucke mir jetzt die eine Ecke an, die jetzt beginne zu puzzeln.
Ja.
Und dann kommt immer mehr dazu, weil wenn du dieses 5000-Teile-Puzzle anguckst, denkst du, scheiße, die Wand, wie soll ich da jemals her drüber werden? Wir fangen mit der einen Ecke an. Und dann gehen wir in die nächste.
Ja, ja.
Liebe Laura, vielen lieben Dank, dass du meine Gästin gewesen bist. Wir haben lange gesprochen. Abschließend, wenn ihr Interesse habt, Pflegestelle zu werden, dann
ja.
Findet ihr die Kontaktdaten von Laura.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und dann warte ich auf dich in Rumänien.
Wir melden uns. Ich melde mich auf jeden Fall. Ich glaube, eine Kollegin hat mir auch schon geschrieben, ich musste mal meine WhatsApp-Nachrichten durchgehen. Das sind ein paar viele ungelesene Nachrichten.
Kenn ich.
Okay. Alles klar. Dann wünsche ich dir einen schönen Tag, euch da draußen eine schöne Woche und bis bald.
Tschüss.
Ciao, ciao.